Und wir kommen zum zweiten Beitrag der heutigen Sendung.
Wenn man nach Gorleben blickt, könnte das Herz derjenigen höher schlagen, die neue soziale Bewegungen gut finden. Interessanterweise kann der altgediente Anti-AKW-Aktivist Markus Mohr den jüngsten Protesten rund um den Kassel nur wenig Positives abgewinnen. Über das Wendland, unkritischen Aktivismus, machtversessene Grüne und das Elend deutscher Verhältnisse sprachen wir mit dem Sachbuchautoren und Hartz-IV-Empfänger. Es gibt Stuttgart 21, es gab jetzt wieder heftige Castor-Proteste, Anti-Castor-Proteste. Wie siehst du sozusagen diesen Aufschwung der Bewegung?
Aufschwung der Bewegung, also zunächst muss ich vorausschicken, also weder bin ich in Stuttgart noch im Wendland unmittelbar, also praktisch noch organisatorisch unterwegs. Also kann im Grunde meine Bemerkung nur auf der Basis eines Medienkonsumenten machen. Also für die Medien ist sowas natürlich immer auch eine feine Sache, hat da sozusagen auch Abwechslungscharakter und natürlich auf der Basis eines langjährigen Aktivisten, der so versucht, sich immer noch einen Reim auf diese Verhältnisse zu machen. Das jetzt vorausgeschickt. Ja, wie sieht man das? Also einerseits mit Interesse und andererseits mit einem eigentümlichen Befremden. Also ich empfinde da ein gerissenes Band, also gemessen an dem, also aus der Geschichte, aus der ich komme und so. Also ich habe kein Empfinden und kein Gefühl mehr dazu. Also im Grunde für mich verbindet sich da drin keine Hoffnung.
Als du am Anfang in der Anti-AKW-Bewegung unterwegs warst, Aktivist warst, war das anders?
Ja, da war das eingebettet in so einem Amalgam, zu so einem Durchbruch zu kommen, sich mit Leuten neu zu assoziieren und also die Idee des anderen Lebens sozusagen, also im Kampf, also gegen die Ungerechtigkeiten und Demütigungen, also des herrschenden Lebens, also fundamental Position zu beziehen. Und hier, also bei diesen Protesten habe ich so das Empfinden, das Gefühl kann täuschen, aber es kann auch natürlich Hinweise geben, die man dann auch entsprechend rationalisieren kann. Es geht da möglicherweise um so eine Optimierung für Deutschland, also Bundesrepublik Deutschland sozusagen, also um Deutschland besser auf den Weltmärkten zu positionieren, das Land zu modernisieren, also so Innovationen zu machen. Nicht jede Innovation ist schlecht, das ist klar. Und dann denke ich irgendwie, was habe ich damit zu tun? Also dann ist da eher vielleicht nochmal ein höheres Maß an Bedrohung, was sozusagen auch mit dann hervorgeht, also jetzt für meine eigene Lebenswirklichkeit.
Nun, aber es wurde doch geschottert und es wurde blockiert, alles Dinge, die man sozusagen aus der Vergangenheit kennt und die sicherlich auch für die Aktivisten ein Schritt nach vorne war.
Da muss man natürlich dann im Idealfall auch immer die Aktivisten selber fragen, also wer sowas zum ersten Mal macht, also für den ist das also bestimmt eine gewinnbringende Erfahrung, sich nicht gesetzeskonform, subaltern zu verhalten. Also das soll man auch niemals jetzt von außen herabtun und bespucken. Aber jenseits einer unmittelbar kleinen glücklichen Praxis, also was sind die politischen Perspektiven, die sich da einschreiben? Sind es politische Perspektiven oder verbleibt es bei dieser kleinen glücklichen Praxis? Also ist sie sozusagen politisch-theoretisch selbstgenügsam? Also für Wendland, ja richtig, also das ist in diesem breiten Protestkosmos ist das dann sowieso schon immer auch eine legitime Protestform gewesen, dass man versucht, die Gleise da unbrauchbar zu machen. Aber ist das eine Kritik am Kapitalismus oder ist das eben, wie auch das vorgesehen ist, unmittelbar, da soll mal so ein Zug einen Tag oder ein paar Tage die Woche da nicht fahren können und damit hat sich das auch schon. Und ich meine, das müssten diese Leute beantworten, also durch Theorie, Reflexion, Aufrufe, also lange Texte, Reden, Manifestation oder sie schweigen. Nach meinem Eindruck im Wendland wird also zu diesen Fragen schlicht geschwiegen. Es wird einfach nichts dazu gesagt. Also das ist immer aus meiner Sicht ein Politikverlust.
Wer aber doch jetzt recht sprachmächtig ist, das sind die Grünen.
Ich selbst habe jetzt auch an dieser Anti-Atom-Manifestation im Wendland deshalb nicht teilgenommen, weil ich wusste, dass diese ganze grüne Führungsbagage da auch aufmarschieren wird und sich da in bigottester Weise in Szene setzen wird. Gut, also ich meine, das ist auch ihre Aufgabe. Insofern kann man das immanent jetzt natürlich gar nicht vorwerfen. Und das ist dieselbe Bagage, also die praktisch dafür auch gesorgt haben, dass, also um es mal in so eine grünen nahe Formulierung zu formulieren, gute Atommülltransporte für ein gutes Atomprogramm irgendwie durchs Land dampfen. Also kurz, also die Formulierung gute Atommülltransporte, gutes Atomprogramm, gute Kriege nur durch gute grüne Regierung, nicht ohne Grüne in der Regierung. Ja, und das ist das gesamte Protestprogramm dieses Milieus. Und das hat schon was zutiefst Erschütterndes, weil das im Prinzip eigentlich auch jeder weiß. Also wenn ich das jetzt hier sage, dann sage ich, ja, was hast du denn erwartet? So geht das Leben. Und trotzdem gibt es sozusagen dagegen keinen Aufschrei oder auch keine Aktion oder so. Also man arrangiert sich so damit. Und das ist ja wirklich auch interessant, dass also Tod und Teufel an die Wand gemalt wird mit diesem Atommüll, also wo es sozusagen auch immer Elemente der Katastrophe gibt. Also jetzt muss alles getan werden. Und zugleich sind da dieselben Leute damit also beteiligt, also von denen man weiß, die werden das in optimierter Weise weiterbringen und vorantreiben. Insofern ist natürlich die Kritik von de Maizière, Innenminister, ein kluger Mann übrigens, der sagte, sie sind nur deshalb dagegen, weil sie nicht an der Regierung sind, hat er ja völlig recht, genau. Und ich finde, das lohnt sich zu umkreisen. In der Zeit, glaube ich, es wäre die Zeit gewesen, stand so drin, der Höhenflug dieser Grünen, könnte man vielleicht so beschreiben, irgendwie, das sei so eine Formation, in der kann ich so fundamental für den Kapitalismus sein, gegen den Kapitalismus sein, für den Krieg sein, gegen den Krieg sein und so. Dachte ich, ja, das ist interessant. Also das ist vielleicht so im Kapitalismus das Optimum dessen als Form von Volkspartei, was möglich ist. Also für alle alles, sozusagen, sagen und unmittelbar noch nicht komplett verbraucht wie jetzt diese anderen Formationen. Und so ist das so eine Art Projektionsraum, in der das hinein vagabundiert, ohne dass das eigentlich kontrastiert ist oder konfrontiert ist, also mit so einer fundamental oppositionellen Perspektive, wo gesagt wird, geht weg, gebt den Löffel ab, löst auf, es ist unerträglich, also wir können nicht auf der Basis der von euch also verkörperten Lüge und Bigotterie sozusagen also gemeinsam handeln. Also ja, dieser Gedanke ist diesen Leuten da offensichtlich fremd.
Blick auf andere europäische Länder, Griechenland, die Griechenland-Krise hat zu massiven Protesten geführt. Wir hatten jetzt sozusagen einen Protest in Frankreich gegen die Rentenreform von Sarkozy, wo auch sehr viel Junge auf der Straße waren. In Deutschland gibt es Castor und Stuttgart 21. Ja, wie kann man sich das erklären?
Ja, wir hatten ja den Anlauf genommen, also diese ungeheuer profiliert brutale Politik vor dieser Schröder-Fischer-Clement-Bande, ne, die uns gute Kriege gebracht hat und ein gutes Verarmungsprogramm, um mal so in ihrer Neusprechsprache zu sprengen und so. Dagegen hat es ja Initiativen gegeben, Agenturschluss, aber Agenturschluss, also sozusagen die Inbesitznahme der Arbeitsagenturen, Arbeitsämter und sozusagen sozusagen dieses Ankündigen, also einer neuen Form der Konfliktbereitschaft auf einem unmittelbaren sozialen Terrain, das eben in diesem Land über ein halbes Jahrhundert verstaatlicht worden ist. Also durch die Bundesrepublik, durch die DDR, auch durch die Gewerkschaften und so. Und diese Proteste sind doch subaltern sozusagen paternalistisch gewesen und haben sich nicht sozusagen erheben können und haben sich auch wieder auch verlaufen. Und das ist die Situation, vor der wir stehen, dass offensichtlich dieses Feld offensichtlich immer noch in einer Weise staatlich auch in diesem Hartz-IV-Labyrinth und Regime bewirtschaftet werden kann. Also dass durch die Leute selber durchgreift, dass da sozusagen fundamental oppositionelle, rebellische Perspektiven, also sozusagen unmittelbar auch organisatorisch nicht greifbar sind. Und also das nach vorne zu bringen, also zum Klingen zu bringen, das ist wirklich auch nochmal, also auch eine intellektuelle, eine theoretische Aufgabe. Und in der Hoffnung, dass das natürlich auch eine Praxis findet. Offensichtlich gibt es, sag ich mal, in anderen Ländern, Frankreich, in Griechenland hast du ja gewählt, offensichtlich ist so also eine andere Selbstexistenzdefinition und auch sozusagen ein anderes Element einer Würde zu sagen, was einem zusteht und was einem, also was sich gehört und was sich nicht gehört, und sozusagen die Herr-Knecht-Dialektik auch unmittelbar auch aus der Geschichte, auch aus der antifaschistischen Geschichte natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal anders konfiguriert ist, als doch, sagen wir, dieses hohe Maß an Subalternität, also die du hier in diesem Land, also die wir erleiden und von denen es uns auch nicht gelungen ist, das bislang zu durchbrechen. Die Bankenblockade, jetzt für Oktober geplant, ist ja dann abgesagt worden. Und das ist schon, unabhängig jetzt unmittelbar organisationsinterner Verwicklung, schon auch politisch fatal. Aber das zeigt im Grunde so das Maß an Elend und Hoffnungslosigkeit an, auf diesem Terrain wirksam Einfluss zu nehmen und sich nochmal anders als Subjekt zu konstituieren.
Aber jetzt gegen Ende vielleicht noch von dir, Markus Mohr, ein doch optimistischer Ausblick. Was bleibt sozusagen für die Autonomie, für die Emanzipation im 21. Jahrhundert?
Ja, ich möchte mich sehr bei Ihnen für diese Frage bedanken und Sie mit Ja verneinen oder verneinen mit Ja. Also, dass man nicht blöd werden soll und dass man natürlich die Hoffnung nicht verliert. Also das ist so, aber jetzt dieser Allgemeinplatz, also sag ich mal so, ich zitiere wirklich einen erheblich größeren als man selbst oder so, es bleibt einem immer das Bedürfnis des Untergebenen, seinem Vorgesetzten in den Arsch zu treten. So, ne? Und also ich habe jetzt ein Lächeln jetzt auch durch die Leitung gehört und so, und es muss sozusagen aus diesem Lächeln, also ein Strom befreienden Lachens auch in der Gesellschaft werden. Also das wäre ja die Hoffnung, und also das gibt es auch in jeder Situation, egal wo man drin ist. Das ist jetzt sehr philosophisch gesprochen. Wie weit das jetzt organisatorisch jetzt also seine Umsetzung findet oder seine Übersetzung, das muss offen bleiben. Das hängt also von unserer Praxis und aber auch von unserer freundlichen Ausstrahlung ab. Insofern soll man auch die Proteste in Stuttgart und Wendland auch nicht umstandslos in die Tonne treten. Das soll man natürlich auch nicht tun. Da ist natürlich von oben ein gerüttelt Maß an Brutalität und Kaltschnäuzigkeit. Und es ist natürlich immer gut, den in die Suppe zu spucken, aber nur die direkte und die plumpe Negation, ja, ist eben also oft tückisch und macht den Raum auf, also für ganz andere Kräfte. Und die qualifizierte Negation, die wird dann sagen können, ja, Subalterne, es ist unsere Aufgabe, also den Herrn also kräftig in den Hintern zu treten.
Ja, soweit Markus Mohr, Autor der Studie Die Gewerkschaften, der Atomkonflikt, Autonomer aus Leidenschaft und Opfer des Hartz-IV-Karussells.